Fragt mal nach, bei euch alles in Ordnung? Seid ihr fündig geworden? Und ist auch noch was übrig? Würdet ihr eine kleine Aufgabe übernehmen? Mal sehen, okay. Ich würde euch bitten, jeweils eine weitere Person einzuladen. Also von denen, die hier sitzen, jetzt niemanden anrufen, das würde vielleicht ein bisschen lange dauern, aber einfach mal zu überlegen, wer könnte das so sein?
Diana.
Ja, dann.
Die Dorina.
Ach, so langsam wird der Tisch ja hier dann komplett, wenn die beiden dann da sind. Herzlich willkommen. Nehmt gerne Platz. Und auch für euch gilt, bedient euch einfach an allem, was ihr seht, was ihr mögt. Und frühstückt einfach ganz in Ruhe weiter, während der Gottesdienst weiterläuft. Und ich hoffe, dass ihr satt werdet. Tja, wir sind das ja eigentlich gewohnt, dass wenn wir Gottesdienst mit Frühstück haben, dass alle was kriegen. Das ist heute mal anders. Heute dürfen viele zugucken, wie wenige essen. Auch mal was anderes. Aber eigentlich will ich damit mehr auf ein Prinzip hinweisen, das mir nochmal deutlich geworden ist durch diese Gebetswoche, in der es ja heißt, Gott lädt ein, Vision für Mission. Und unter vielen Aspekten wurde das Thema bedacht und Gott lädt ein. Vorhin hat Steffi gesagt, ich habe eingeladen, aber eigentlich soll der Tisch darstellen, dass Gott eingeladen hat. Ach, jetzt wird auch der Sekt geöffnet, ich kann euch auch noch mal mit hineinnehmen, was so passiert. Es dürfen auch alle davon trinken, er ist extra alkoholfrei, also von daher auch da keine gibt es keine Probleme. Gott lädt ein. Das, glaube ich, können wir alle unterschreiben. Und dieses Prinzip Gottes, das möchte ich mal mit euch ein bisschen heute näher betrachten, was mir so aufgefallen ist, was man im Alten wie auch im Neuen Testament oft finden kann. Nämlich, dass im Reich Gottes Menschen zuerst einmal was zu essen bekommen, bevor sie jemand anderen zum Essen einladen. Denn ganz oft passiert es ja, dass Menschen zum Glauben kommen, irgendwann, und denken, so, das war's jetzt. Ab jetzt bin ich gefragt. Ab jetzt habe ich zu geben, muss was leisten, muss Leistung erbringen, bin sozusagen nicht mehr eingeladen, sondern gefragt und muss etwas tun. Und das kann den Glauben anstrengend machen, ja, vielleicht für manchen so zum Krampf. Anfangs hat man vielleicht noch begriffen, ja, es geht um Gnade. Ich habe das Recht, auch mal gnädig sein zu dürfen, auch mit mir selber. Aber kurze Zeit später denkt man schon wieder, nein, eigentlich ist es doch was anderes. Ich muss doch Gott beeindrucken, ich muss doch was für ihn tun, ich muss doch was leisten. Und dann wird dieses Prinzip, dass man erst zu essen bekommt und dann jemanden zum Essen einlädt, sehr schwierig. Dann gerät man leicht unter Druck, weil man denkt, ich muss ja jetzt noch was machen, ich muss ja noch was tun. Aber eigentlich passiert das immer wieder. Wir sind immer wieder eingeladen, was zu essen, was zu trinken, uns neu sättigen zu lassen mit allem dem, was da ist. Käse, Wurst, Marmelade, Säfte, Brot, Und ich glaube, ich frage nochmal nach, Simone und Nathan, war es einfach für euch, noch jemanden dazuzuladen oder war es eine schwierige Aufgabe? Einfach? Für beide war es einfach. Wahrscheinlich auch, weil es dann mit gefülltem Magen einfacher geht, dann noch jemanden dazuzuladen, als wenn man hungrig da sitzen würde und müsste dann überlegen, was mache ich jetzt eigentlich, wen lade ich ein und wozu und wie sage ich es ihm überhaupt. Erst essen und dann einladen. Davon, wie gesagt, gibt es viele Geschichten im Alten und Neuen Testament und eine, die wahrscheinlich nicht so bekannt ist aus dem Alten Testament, möchte ich da mal als Grundlage legen und sie kurz zusammenfassen. Heute Nachmittag könnt ihr dann gerne zu Hause in 2. Könige die Kapitel 6 und 7 mal nachlesen und gucken, wie die ganze Geschichte dort abgeht. Da ist der Schauplatz Samaria im Nordreich von Israel und diese Stadt ist seit einiger Zeit belagert von einem feindlichen Heer und die Belagerer versuchen, die Stadt auszuhungern, weil sie natürlich wollen, dass die Bewohner aufgeben und sich ergeben. Eine übliche Kampftaktik damals. So haben also die Menschen dort in der Stadt seit Tagen und Wochen nichts mehr zu essen gehabt. Überhaupt nichts mehr. Und was dann passiert ist, extrem und grausam, ich will das gar nicht alles aufzählen, das könnt ihr selber nachlesen, was sie alles in dieser Notsituation tun. Und dann wird von 4 Männern beschrieben, die draußen sind, die sich draußen aufhalten, außerhalb der Stadtmauern, vor dem Stadttor, die dort nicht freiwillig sind, sondern weil sie krank sind, ansteckend, gefürchtet und aus Quarantänegründen müssen sie dort sitzen, vermutlich in Hütten, die sie dort aufgebaut haben. Und so sitzen sie nun da, diese 4, die keinen Bezug zu euch haben sollen oder die aussehen sollen wie ihr, sondern das hat sich so ergeben. Hinter sich die Stadtmauern und vor sich die Feinde, das feindliche Heer. Und sie haben ein Problem, auch sie haben Hunger. Sie sind nicht oben auf der Liste derjenigen, die was zu essen kriegen, wenn man mal wieder was findet, sondern sie hungern noch mehr als alle anderen in der Stadt. Und in dieser Ausgangssituation nun diskutieren die 4 miteinander. Sie reden darüber, was machen wir jetzt? Wie sollen wir mit unserer Situation umgehen? Und dann hat einer eine Idee. Er steht auf und sagt, hey, hört mal, sollen wir nur sitzen bleiben, bis wir sterben? In die Stadt zu gehen, macht keinen Sinn. Da würden wir auch nur verhungern. Man würde uns nichts geben. Nein, sagt er, wir gehen in das feindliche Lager und schauen, ob die nicht vielleicht irgendetwas zu essen für uns haben. Vielleicht rennen die sogar davon, weil wir ja ansteckend sind. Es ist sogar ein bisschen Ironie mit in dieser Geschichte. Und dann sagt er, aber wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir Glück. Und wenn nicht, sterben müssen wir eh. Und so gehen nun die 4 los in der Dunkelheit, mit manchen Gedanken wahrscheinlich auf dem Weg, was sie erwarten wird. Aber das, was sie finden, übertrifft ihre Erwartungen bei weitem. Denn das Lager ist noch da, aber die Feinde alle weg. Gott hat sie vertrieben. Keiner ist mehr da. Und das Beste daran ist, die sind so schnell abgehauen, dass die nichts mitgenommen haben. Sie haben alles dagelassen, alles, was man sich so vorstellen kann. Esel, Pferde, Kleider, Gold, Werkzeuge. Aber das Wichtigste für die 4 natürlich, reichlich zu essen und reichlich zu trinken. Ein Lager wie ein Shoppingcenter, nur ohne Bezahlung. Man kann sich an allem bedienen. Alles liegt vor ihnen, im Überfluss, eine riesige Schatzkammer. Und jetzt lese ich mal, was die 4 dann gemacht haben. Die 4 Aussätzigen gingen in eines der nächstgelegenen Zelte und aßen und tranken sich erst einmal satt. Wer hätte es gedacht? Keine Überraschung, das Naheliegendste. Sie sind losgegangen, sie hatten Hunger, sie hatten Durst und machen erstmal das, was wichtig ist. Sie sagen sich also, wir lassen es uns erstmal richtig gut gehen. Genießen das, was wir hier vorfinden. Wir essen, was wir können. Dann nahmen sie alles Silber und Gold und die Gewänder, die sie in dem Zelt fanden. Sie bedienen sich weiter. Sie nehmen, was sie bekommen können. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Das ist alles vorbereitet von Gott. Er hat dafür gesorgt, dass die Feinde weg sind und nun bedienen sie sich einfach an dem, was er schon vorbereitet hat. Und dann kommt das Menschliche mit ins Spiel. Es steht weiter, und sie versteckten alles außerhalb des Lagers. Sie trauen dem Braten noch nicht so recht. Also lieber verstecken, lieber mal in Sicherheit bringen, als damit irgendwas zu machen. Vielleicht kommen die Feinde zurück oder es passiert etwas anderes. Sie verstecken es, gehen in ein weiteres Zelt. Auch dort holen sie alle Kostbarkeiten heraus, bringen sie weg und verstecken sie. Diese vier sind wirklich ein Vorbild. Warum? Weil sie Hunger haben. Weil sie ohne diese Nahrung nicht leben können. Weil die Nahrung ihr Leben rettet, nehmen sie alles, was sie tragen können. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn es kommt noch die Einsicht. Nachdem sie sich satt gegessen und bedient haben und mitgenommen haben, setzen Sie sich nochmal hin und reflektieren erstmal drüber, was haben wir eigentlich gerade erlebt und was haben wir aus dem Erlebnis und aus den Geschenken, was wir bekommen haben, alles gemacht. Und sie sagten zu sich, das ist nicht in Ordnung, was wir da tun. Heute ist ein großer Tag und wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behalten würden, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist und was wir erlebt haben. Heute ist ein großer Tag und wir haben eine gute Nachricht zu überbringen und es ist nicht richtig, dass wir diese Nachricht auch nur bis morgen für uns behielten. Diese gute Nachricht haben wir ja auch durch Jesus bekommen, von dem wir das Leben bekommen, unsere Kraft, die Freude, unsere Hoffnung. Immer wieder kommen wir zu ihm in Gottesdiensten, in Lobpreisabenden, Gebetsnachmittagen, werden beschenkt in Lobpreis, in Predigten, in Gebeten, im Miteinander. Und viele machen sich Gedanken darüber, wie man einen Gottesdienst gestalten kann. Alle, die einen Gottesdienst leiten oder die anderen Angebote, Jungschar, Jugend, 60 plus, alle machen sich ja Gedanken, wie man inhaltlich gut Dinge rüberbringen kann, damit Menschen wieder neue Kraft, neu aufgebaut werden, eine geistliche Erfahrung machen können. Wir haben auch eine gute Nachricht und behalten sie hoffentlich nicht für uns. Denn, und das ist auch der Abschluss der Gebetswoche, die Mission Gottes geht ja weiter und bleibt nicht stehen. Wir haben eine gute Nachricht und das fängt damit an, dass wir bei Jesus selber satt werden. Hoffentlich ihr vier auch, aber wir anderen auch alle, dass wir bei ihm satt werden. Wenn wir nicht bei ihm gegessen hätten, von ihm satt geworden wären, was hätten wir dann zu erzählen? Jesus sagt, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein. Nie wieder. Etwas Elementares erstmal, Grundnahrungsmittel, das satt macht. Wir dürfen Ruhe finden bei Jesus. Er hört unsere ständige Suche nach irgendetwas, irgendwem. Das hört bei ihm auf, weil wir satt werden. Wir dürfen dann verstehen, ich kann und muss es nicht allen recht machen. Es reicht, wenn ich mein Leben auf ihn ausrichte und wenn ich mein Leben dem anvertraue, der sein Leben für mich hingegeben hat. Und dann gibt Jesus etwas zu trinken. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Was gibt es bei Jesus zu trinken? Sekt? Nein, Geist. Wir haben den Heiligen Geist von ihm bekommen, der in uns lebt, uns führt und leitet, der uns hilft und zu einer Brücke für andere zu ihm wird. Jesus antwortete der Frau am Brunnen, die Wasser holen will: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Damit meint er den Heiligen Geist, dieses Wasser, der den Durst nach Leben, also nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Liebe, Sinn und Bedeutung füllen will, nach Frieden, Liebe, Geduld, also eine ganze Vielfalt eines Frühstücks, weit mehr als das, was bei euch auf dem Tisch steht. Und es gibt bei Gott für unseren Hunger und unseren Durst keinen Einheitsbrei, kein kaltes Wasser, sondern die Fülle, alles, was das Herz begehrt. Gott schenkt uns Begegnung mit Menschen, die uns aufbauen, Gelegenheiten, wo wir weiterhelfen können mit unseren Begabungen. Wunderschöne Sonnenauf- und Untergänge. Reich gedeckt, was wir von Gott empfangen. Und das ist unsere gute Nachricht, die wir dann haben. Wir laden ein, auch andere bei diesem Gott genauso satt zu werden, wie wir es sind. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt, steht in 1. Johannes 4. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Genau da kommt Jesus nämlich ins Spiel und macht den Unterschied, der zwischen Religion und Evangelium da ist. Religion heißt immer, ich als Mensch muss mich ausstrecken, muss mich probieren, muss was tun, muss irgendwas machen, um diesem Gott näher zu kommen. Und Evangelium ist genau das Umgekehrte. Gott ist derjenige, der gekommen ist, der eine Wahnsinnssehnsucht hat und sich auf den Weg gemacht hat, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Er will Gemeinschaft haben, er will mit am Tisch sitzen, mit dir Auge in Auge zusammen sein. Er hat sich etwas ausgedacht für dich, dein Leben. Er ist derjenige, der die Initiative ergreift, damit in dir und mit dir eine Beziehung zu ihm entsteht und dann über dich hinaus eine Beziehung zu dem Nächsten. Deshalb schickt er Jesus, kommt durch Jesus zu uns und lädt uns durch Jesus ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Jesus ist gekommen, um den Weg zurück zum Vater, also zu Gott, wieder frei zu machen. Er starb am Kreuz für unsere Schuld, damit dieser Weg wieder frei ist. Ich bin der Weg, sagt Jesus, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Das ist die Essenz des ganzen Evangeliums. Gott lädt uns ein, jeden Einzelnen, damit wir wieder zu Einladenden werden, damit unser Tisch sich füllt, damit keine Plätze frei bleiben. Wir dürfen uns zuerst satt essen, um dann zu sagen, hey, wir haben hier so viel, das reicht für noch viel mehr. Lasst uns doch auch noch weitere dazu einladen, die auch satt werden sollen, die das auch brauchen, die auch das Leben suchen, die auch die Fülle suchen, die wir gefunden haben. Dazu lädt Gott uns ein. Amen.